Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind alle und wir haben hier eine super Gesprächsrunde mit Agnesa, mit der Rabea, mit Heinz und ich freue mich, dass wir auch unseren Herrn einladen können, dass er unsere Gedanken leitet. Das wollen wir tun. Unser guter Vater im Himmel, heute geht es um Sünde, Evangelium, Gesetz, Erlösung. Das sind solche Grundthemen des christlichen Lebens. Das haben wir sicher schon oft besprochen, oft darüber nachgedacht. Ich bitte dich, dass durch deinen Heiligen Geist wir tief gehen können, wir schürfen dürfen, vielleicht sogar etwas Neues entdecken oder etwas, was uns bekannt war, neu hervorheben können. Danke, dass du durch deinen Geist unsere Gedanken leitest. Amen.
Amen.
So, ihr Lieben, ich habe es ja schon gesagt, es geht um Sünde. Also mal, ich will wirklich eine Startfrage am Anfang stellen. Wenn du Sünde hörst, an was denkst du?
1. Johannes 3, Vers 4.
Und da steht?
Sünde ist Übertretung des Gesetzes.
Also du denkst an Definition.
Ja. Mhm.
Ich denke an, Sünde heißt nicht mit Gott eins sein. Mhm. Das ist das Erste, was mir kommt. Sünde heißt von Gott weg, nicht mit Gott eins.
Beziehung.
Ja.
Beziehungskiller, Störer. Ne?
Mhm.
Sünde.
Aber leider wird Sünde auch, habe ich das Gefühl, oft auch in unserer Zeit mittlerweile verharmlost. Dass man sich drüber lustig macht, so dieses, wenn du Werbung schaust, die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und das wird dann diese sündhafte Versuchung mit Süßigkeiten, das wird, die Sünde an sich wird in unserer Gesellschaft total bagatellisiert.
Mhm. Und Versuchung kommt noch ein bisschen rein mhm. auch. Wir sind uns einig, Sünde ist schlecht. Die Bibel sagt das sehr deutlich. Mhm. Und wir gehen so ein bisschen jetzt in unseren Überlegungen dem nach, was Sünde ist. Und wie es zur Sünde kommt. Und da haben wir als erstes Beispiel unseren Richter Simson. Und da möchte ich mit euch einige Texte lesen. Richter 14, die Verse 1 bis 3. Agnesa, darf ich dich um diese drei Verse bitten? Rabea, magst du Richter 16, die Verse 4 bis 5 lesen? Und Heinz, für dich Richter 16 auch, die Verse 15 bis 17. Und ich bin gespannt, was wir dann daraus machen.
Also ich fange an mit Richter 14, die Verse 1 bis 3.
Mhm.
Und Simson ging nach Timnan hinab, und er sah in Timnan eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnan eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen.
Danke.
Danach aber gewann er eine Frau lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben.
Ja, danke.
Ich bin 15 bis
17.
Da sprach sie zu ihm, wie kannst du sagen, du habest mich lieb, so dein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft sei. Da sie ihn aber drängte mit ihren Worten alle Tage und ihn zerplagte, ward seine Seele matt bis an den Tod. Und er sagte ihr sein ganzes Herz und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn man mich schöre, so wiche meine Kraft von mir, dass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen.
Dankeschön. Ja, in unserem Studienheft ist das überschrieben mit Ablenkungen und Versuchungen. Was macht ihr mit diesen Versen, die ihr da gelesen habt, um zu sagen, okay, ich verstehe jetzt etwas über Ablenkungen oder über Versuchungen? Was lernen wir aus diesen Versen darüber?
Simson steht ja für einen Gläubigen, er ist sogar ein Nazirer. Das heißt, er ist sogar, ja, hat eine besondere Funktion auch. Hat von Kindheit an, eigentlich vom Mutterleib an, ganz besondere Umstände von Gott vorgeschrieben bekommen, die eigentlich uns als Gläubigen heute auch ans Herz gelegt sind, sie zu bewahren. Und dieser gottgeweihte Mann ist auch den Versuchungen ausgesetzt. Und er liegt, weil er eine ganz besondere Schwäche hat, nämlich eine Schwäche für Frauen. Das ist sein großer Schwachpunkt. Und da versucht ihn der Satan immer wieder. Und da weiß er auch, dass er ihn zu Fall bringt.
Ich finde das sehr interessant. Ich würde gerne wissen, wie alt Simson da gewesen ist, als er da seine erste Frau sieht. Das Mädchen geht dahin. Und so wie Rabea schon gesagt hat, er ist mit diesem Gedanken quasi von der Muttermilch an aufgewachsen, dass er was Besonderes ist, dass er ein Geweihter Gottes ist. Und dann stellt sich mir die Frage, was macht er bitte in dieser Stadt, wo es nur von Philistern wimmelt? Ob er ein Missionsobjekt dort hatte oder einen Missionseinsatz hatte, das wissen wir nicht. Und dann geht er hin und vor allen Dingen diese Einstellung, seine Eltern raten ihm davon ab, von dieser Frau, und der sagt, nö, sie gefällt mir. Da wird nirgendwo erwähnt, dass er irgendwie mit Gott besprochen hat, das Ganze, oder dass er irgendwie diskutiert, sondern nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Dass er ein absolut irgendwie lustorientierter Mensch war. Obwohl er Gott geweiht war, war er irgendwie scheinbar lustorientiert. Und bevor die Rabea angefangen hat, mit der Lia zu lesen, die paar Verse davor, da war er bei einer Hure.
Interessant, in der ganzen Simson-Geschichte kommt kein einziges Mal vor, dass er eine Hebräerin geliebt hätte. Das ist ja auch interessant, finde ich. Also irgendwas muss ihn da fasziniert haben. Vielleicht würden wir das verstehen, hätten wir ein Foto von wie viele es da sind oder so. Ich weiß nicht, wie die ausgesehen haben, dass ihn das so besonders angezogen hat. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auffällig, dass es immer Leute aus dem Volk sind, gegen das Gott ihn eigentlich stark gemacht hat.
Würdet ihr jetzt sagen, Simson ist selber schuld bei der ganzen Misere? Du hast vorher ein bisschen davon gesprochen, ja. Satan versucht ihn.
Also Simson begibt sich eigentlich regelrecht selbst in Gefahr. Ich habe so ein tolles Zitat aus Patriarchen Propheten hier stehen, dass das Tal, wo er da immer auf die Suche gegangen ist nach Frauen, das Tal war, was berühmt war für Weingärten. Und Ellen White schreibt, dass es eine ganz besondere Versuchung für ihn dargestellt hat, weil das Tal war einfach bekannt für Alkohol. Und wir wissen, Nazirea sollten sich ja enthalten. Und der Alkoholgenuss und der Weingenuss, der war sozusagen so ein bisschen die Weiche, die dann zum nächsten geführt hat, nämlich mit den Frauen. So ein bisschen diese, was wir auch oft über Sünde sagen, ja, so eine Sünde führt zur nächsten.
Ja, das wäre schon schlimm gewesen, wenn er nur eine Weintraube gegessen hätte. Also abgesehen vom Alkohol. Das heißt, das ist schon interessant, dass er in eine Gegend geht, wo es von Weinbergen wimmelt.
Vielleicht wollte er zeigen, schaut, wie stark ich bin. Selbst das kann mir nichts anhaben.
Ja.
Wobei, passt irgendwie nicht zum Simson, gell?
Naja, wobei viele kommen ja, begeben sich ja in Situationen, um zu demonstrieren, wie stark sie sind, und fallen erst recht dann dort. Weil man sich dessen nicht bewusst ist, dass man ja sich auf sich selbst und seine eigene Kraft nicht verlassen sollte.
Wenn ihr jetzt den Simson bei euch auf der Couch hättet und ihr wärt der Psychiater, ja, über was würdet ihr mit ihm sprechen? Christlicher Psychiater, der genau weiß, was er will für ihn. Was wäre für euch so das wichtigste Anliegen an dieser Stelle?
Psychiatrisch oder psychologisch?
Du kannst beides.
Würde ich sagen, Simson, du musst mehr Mut zur Selbstachtung haben. Wenn du eh schon weißt, dass deine Frau dich verrät, Wie kannst du dann so wenig Selbstachtung haben, dass du aufgrund dessen, nur damit sie dir Ruhe gibt oder dir zu Willen ist, ihr das alles sagst, obwohl du weißt, sie wird es missbrauchen. Denn er sagt sie ja die ganze Zeit
nicht. Ist ja schon ein paar Mal passiert.
Sie überfallen ihn und es funktioniert nicht. Also eigentlich, es ist tatsächlich an der Stelle nicht verständlich logisch. Wenn man es psychologisch sieht, wird man sagen, na ja, das ist die Macht, die eine Frau über einen Mann hat, wenn er es zulässt.
Er ist wahrscheinlich schon so weit gegangen, dass er gar nicht mehr so normal denkt, wie wir denken würden, wenn es am Anfang wäre. Und das ist einfach der logische nächste Schritt auf seinem Weg.
Ja, aber die emotionale Erpressung eines Mannes durch eine Frau, das gibt es heute auch. Dazu muss man nicht in der Philisterei wohnen. Also das ist ja etwas, was ich psychologisch wirklich nachvollziehe. Und ich glaube, dass ihm das hier passiert ist. Er hätte einfach den Rat seiner Eltern ernst nehmen müssen und sich nicht mit Frauen einlassen, die überhaupt nicht zu seinem Volk gehören. Das war sein Hauptproblem.
Aber ich denke auch, ein bisschen Selbstüberschätzung kommt beim Simpson hier sehr stark zum Tragen. Und er macht eins nach dem anderen, wenn man die ganze Geschichte liest, auch als er bei der Hure war, die umstellen die Stadt, die wollen ihn kriegen. Was macht er? Der holt sich das, geht mit dem Tor raus und er ist so unbesiegbar, so unaufhaltsam. Und scheinbar ist in seinem Denken dieses Sündenbewusstsein nicht mehr da gewesen. Hm. Gott gibt ihm ja nach wie vor die Kraft. Der ist ja der Auserwählte. Was kann ihm dann passieren? Und sie nörgelt und nörgelt und nörgelt. Und mehrmals ist ja nichts passiert. Naja, meine Güte, dann passiert jetzt auch dieses Mal auch nichts. Und ich glaube, dass es halt so oft, tappen wir in dieselbe Falle hinein, dass man sich selbst überschätzt und gar nicht merkt, wann man einfach sich so weit von Gott distanziert hat, dass Gott einen nicht mehr beschützen kann.
Lass uns dann noch ein bisschen weitergehen. Oder nochmal in die Tiefe. Im Glauben gibt es also auch manchmal so etwas wie Selbstüberschätzung. Wie gibt es denn das? Wir sind doch im Glauben in Beziehung mit Gott, oder? Also wie kann ich mich da selber überschätzen? Was sind da so die Gefahren?
Also was ich bei Simson sehe, er hatte Prinzipien. Er hat sich das Geheimnis bewahrt. Also das wollte er auch. Mhm. Das heißt, er hat gewusst, wenn ich das verrate, bin ich verloren. Und es war ihm kostbar, das Geheimnis. Aber er lebt so ein bisschen nach dem Minimalprinzip. Wie kann ich minimal glauben, damit ich maximal errettet bin? Und er hat quasi diese Grenze, die er sich gemacht hat. Ja, ich sag nicht, wie ich kraftlos werde, aber alle Schritte davor, die dahin führen, dass diese Barriere auch noch einbricht, die hat er alle ein bisschen unterschätzt.
Leicht genommen.
Ja, zu leicht genommen. Mhm. Und hat den Weg dahin selber nicht bemerkt. Und das hat am Ende zum Crash geführt. Und das kennen wir, glaube ich, in unserem Glaubensleben auch.
Auch.
Ja, dass wir haben gewisse Prinzipien, vielleicht auch vor allem als Adventisten, gewisse Dinge, die, wo wir sagen, das würden wir nie tun. Aber andere Dinge, die wir vielleicht ein bisschen, ja, nicht so wichtig, nicht als betrachten. Okay. Und dann gibt es so kleine Schritte und so arbeitet der Satan, ja, dass er durch kleine Abweichungen uns wegbringt. Und dann, wir merken es manchmal nicht.
Das ist also praktisch eher eine Ablenkung, ne? Eine Versuchung, die jetzt nicht einfach nur so auf den Tisch kommt und du merkst es, hey, hallo, es ist eine Versuchung, sondern du wirst so ein Stück für Stück abgelenkt und plötzlich bist du drin. Lasst uns weitergehen. Also spannend. Jesus gibt dem praktisch in Matthäus 6 so etwas entgegen und wir gehen jetzt auch gleich zur Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7, lesen da ein paar Texte. Matthäus 6, 33 sagt er ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. So, wenn ich den Simson nochmal nehme, der hätte ja einen Auftrag gehabt. Hat ihn auch, du hast vorhin vom Alter gesprochen, 20 Jahre hat er gerichtet. Also am Ende bei der Delilah war der mindestens, schätze ich mal, 35, 40 oder so. Ja. Also eigentlich ein gestandener Mann. Und er hatte einen Auftrag von Gott, aber ließ sich ablenken. Und Jesus sagt, das Ziel muss sein, gerade gerichtet auf das Reich Gottes. Auch hier wollen wir ein paar Texte lesen. Machen wir wieder die Runde. Ja? Also ich würde sagen, Matthäus 5, Vers 22 und 28 und 29. Dann Rabea, Matthäus 5, 44 und 6, 2. Die legen recht nah beieinander. Und Heinz, Matthäus 7, 1 und 2. Und ihr werdet merken, wie auch in unserer Studienanleitung das ist, da werden jetzt verschiedene Dinge beschrieben. Ne?
Also Matthäus 5, 22, 28 und 29.
Ja, bitte.
Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiße es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird.
5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und 6,2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen.
Kapitel 7, ja, 1 und 2. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden.
Also die Bergpredigt ist ja ein bisschen dafür bekannt, Jesus setzt Sünde hier tief an. Also eigentlich nicht erst so bei Taten, das haben wir jetzt alle irgendwo in verschiedener Weise gelesen, sondern das fängt bei ihm irgendwie im Kopf an. Warum ist das für ihn so unglaublich wichtig? Blicke, Gedanken, Zorn, innere Haltung, warum legt er so Wert auf das, wenn es um Sünde geht?
Weil die Sünde so angefangen hat, oder? Mit Luzifer, der auf sich geschaut hat, der erstmal im Gedanken damit gespielt hat, dass Gott ungerecht ist. Und das hat er dann genährt. Gott hat ja diese Gedanken gelesen.
Ich denke, dass die Gedanken auch sehr stark unseren Charakter prägen. Ich meine, es passieren Spontansünden, dass man was sieht und dann tut oder dass man aus, keine Ahnung, in einem unbeobachteten Moment einen Wutausbruch hat, weil man seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hat, das plant man nicht. Da trägt man sich vielleicht nicht damit, ja, so wie der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber wenn ich mich mit bestimmten Sachen beschäftige, wenn ich mir bestimmte Sachen anschaue oder bestimmte Literatur mir anlese, manifestiert sich das in meinem Kopf. Ich habe mich mit meinen Kindern unterhalten, dass du mittlerweile dir keine Serie anschauen kannst, wo nicht alle gesellschaftlichen Phänomene bedient werden. Es vergeht keine Folge in der Serie, wo nicht eine homosexuelle Ehe thematisiert wird oder wo Ehebruch als absolut normal und harmlos dargestellt wird, als oder Raub oder was auch immer. Und damit fängst du dich im Kopf an, auseinanderzusetzen und irgendwann mal wird die Sünde für dich normal. Irgendwann mal siehst du das nicht mehr als sündig an. Und das ist das Problem.
Also so in Gedanken geht's los. Da ist so die Brutstätte von dem, was Sünde ausmacht. Und es ist ja in Gedanken schon Sünde, oder? Oder nicht?
Sagt schon Hiob, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, nicht anzusehen, eine Jungfrau.
Okay, jetzt verwendet Jesus ja sehr drastische Bilder, wenn er mal darüber spricht. Also das eine haben wir haben auch Markus in unserer Studienanleitung, aber wir haben hier jetzt Matthäus 5, Vers 29 gelesen. Reiß dein rechtes Auge aus, wenn das rechte Auge hier den Bund übertritt. Reiß es weg. Wir verstehen, das ist jetzt nicht simplizistisch buchstäblich zu verstehen. Aber trotzdem ist es drastisch und radikal. Warum ist Jesus so radikal, wenn es ums Denken geht? Und du hast vorher gesagt, das hat was mit Charakter zu tun, aber
ich denke, er wird einfach aufzeigen damit, dass die Sache wirklich gefährlich ist. Das heißt, wenn wir den Anfängen wehren, dann haben wir eine bessere Ausgangsposition im eigentlichen Kampf. Wenn wir den Anfängen nicht wehren, dann schwächen wir uns. Und ich glaube, er will uns damit einfach aufrütteln. aufrütteln, damit wir sozusagen merken, hoppla, das ist jetzt keine Bagatelle hier, sondern eigentlich geht's ja schon ans Eingemachte.
Das heißt, es so irgendwie, die Gedanken sind doch nicht frei.
Ja, schon, aber sie müssen getämt werden.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, als Jugendliche, wenn man über bestimmte Sachen nachgedacht hat und sich am Anfang gedacht hat, naja gut, okay, das ist nicht richtig, aber je länger du dich damit beschäftigst, desto mehr findest du auch Begründungen, wieso du das jetzt vielleicht doch machen dürftest. Ich bin als Adventistenkind groß geworden und mit Werten und Prinzipien von zu Hause, was du gekannt hast. Und dann siehst du, dass alle drumherum das anders handhaben. Und dann suchst du für dich nach Entschuldigungen, um deine Prinzipien, um deine Schranken irgendwo über Bord zu werfen. Und je länger du dich mit den Gedanken trägst und nicht am Anfang schon sagst, nein, das ist falsch und das bleibt falsch, egal wie oft ich da mich drum drehe und wie oft ich dafür eine Begründung finde, das setzt sich fest und irgendwann mal habe ich dann keine, das setzt alle Weichen weg und dann habe ich gar keine mehr. Die Tat ist dann, glaube ich, das Geringste.
Kann man denn in Gedanken selber erkennen, dass man hier eine Grenze überschreitet oder dass man abgelenkt wird? Ist das möglich?
Glaube ich
denke schon.
Selber ist das schon möglich, ja. Durchs Gewesen, durch.
Ich glaube auch nicht, dass man da nur noch durch Gewöhnung, ich glaube, dass das häufig zutrifft, was du sagst, Agnesa, aber ich glaube, dass du auch einfach da sein kannst und sagen, ich weiß, das ist falsch und ich mache es trotzdem. Du musst nicht.
Du meinst jetzt in Gedanken?
Auch in Gedanken oder und in Wirklichkeit.
In der Tat.
Dass die Entscheidung, etwas zu tun, kannst du treffen, auch wenn du weißt, dass das, was du tust, eigentlich falsch ist und du machst es trotzdem. Das ist irre, aber nicht unmöglich. Und ich weiß auch nicht, was ich jetzt für besser halten soll. Dass man sich selber reintäuscht in das geht eh oder dass man sagt, ich weiß, dass ich jetzt Mist baue. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich sage, das Endergebnis ist immer furchtbar, nicht wahr? Aber
da frage ich mich jetzt zum Beispiel bei Simpson, als er hingegangen ist und sich diese erste Frau gesucht hat und seine Eltern ihm sagen, sicherlich ist das Ganze nicht bei dem einen Satz geblieben, die Bibel stellt es sehr kurz dar, wenn ich jetzt mir vorstelle, mein Sohn kommt jetzt und sagt mir, ich hätte gern die Frau und ich bin dagegen, also das wäre nicht bei einem Satz geblieben. Und bei ihm scheint es genau das zu sein, was du sagst, Heinz, dass er sagt, ich weiß, aber ich will, ist mir egal.
Okay, ich will trotzdem wieder weg aus dem Tun und zurück zur Gedankenwelt. Ich möchte gerne wissen, was ihr macht, um Gedankenhygiene, christliche Gedankenhygiene zu betreiben. Was macht man da?
Ich wollte noch ein bisschen davor
antworten. Okay, dann wir sind davor.
Aber ja. Die Frage, die du gestellt hast, die darum ging. Mhm. Das religiöse System, wie das zu Jesu-Zeiten war mit den Pharisäern, das war ja genau dieses Thema, das, was ich tue, ist entscheidend, was ich denke, ist nicht wichtig. Ne, wir sehen das bei der Geschichte mit dem Pharisäer, der betet, aber schlecht über jemand anderen denkt. Und das ist dieses Thema, was Jesus anspricht. Mhm. Diese Werksgerechtigkeit, wenn du nach außen hin was vorgibst, was innen drin nicht Fakt ist. Das ist Heuchelei. Und das haben die Pharisäer am laufenden Band gemacht. Und Jesus möchte das unbedingt ausmerzen. Weil wohin hat es geführt? Die Pharisäer haben Jesus gar nicht erkannt. Weil sie nicht an ihrem Herzen haben arbeiten lassen mehr, weil das schon so fest war, so ja einfach nicht mehr für den Heiligen Geist bereit. Und auf deine zweite Frage, das geht nur, wenn du dich öffnest, wenn du sagst, lieber Gott, nimm mein Herz, veränder mein Herz, nimm meine Gedanken, weil es geht gar nicht anders, als dass du Gott darum bittest, dass er zu dir spricht und dass du das zulässt. Also das geht mir ganz persönlich so.
Und das Öffnen geht wahrscheinlich durch, ich setze mich Gottes Geist aus, durch sein Wort, im Gebet, im Gespräch mit anderen. Spielen andere eine Rolle für meine Gedankenhygiene? Also kann da jemand kommen und sagen, du Martin, das war jetzt also, ich glaube, da denkst du nicht christlich, nicht richtig.
Ja, Gott kann immer Menschen benutzen, die versuchen, durch das, was sie dir sagen, dich auf etwas zu bringen. Ich glaube, dass Gott auch so wirkt, dass Menschen kommen und dann einem Dinge sagen, die einem vielleicht nicht bewusst sind oder eben die einem schon bewusst sein. Und dann kommt der von außen und sagt es dir auch. Ich meine, das knallt dir schon rein, wenn dir das passiert, nicht? Das ist eh klar. Aber am Ende kommt es darauf an, das ist dieses Geheimnis des Willens, ob ich wirklich will, dass sich das ändert. Ich kann ja auch an den Punkt kommen, wo ich sage, lieber Gott, egal jetzt, warum mich irgendwas reintreibt, wir haben alle möglichen Entschuldigungen für irgendwas und der Teufel macht uns eh fertig, wo er kann. Aber am Ende ist es doch so, dass ich sage, lieber Gott, eigentlich mir geht's überhaupt nicht gut. Sag das ehrlich. Lieber Gott, mir geht's überhaupt nicht gut. Bitte hilf mir. Und dann passiert was. Aber wenn du nicht an den Punkt kommst, wo du das einfach zugestehst und sagst, ja, ich weiß, das ist der furchtbar, ich versinke im Sumpf der Furchtbarkeit. Lieber Gott, sei du jetzt da. Und dann passiert was. Also das Geheimnis, dass du dich an Gott wendest. Und man kann das jetzt normal verklausulieren und sagen, okay, wichtig ist das Gebet, wichtig ist das Studium der Bibel. Aber wenn es um solche ethischen Sachen geht, ich brauche kein Bibelstudium, um mir zu zeigen, dass das Sünde ist. Das ist doch eh vollkommen klar, nachdem ich jahrzehntelang Christus nachgefolgt bin. Versteht, was ich meine? Da habe ich nicht den Aufklärungsbedarf.
Sollte man meinen, ne?
Ja, so kommt es mir halt vor. Ich habe jetzt nicht den Aufklärungsbedarf. Wenn ich ein Fehlverhalten habe, dann weiß ich ganz genau, dass das falsch ist. Aber davon Abstand zu nehmen, das Wissen über das, dass es falsch ist, ist nicht genug. Da brauchst du diese innere Einstellung noch. Und wenn du die nicht hast, du kannst irgendwelche Gründe haben. Das kann Zorn sein, das kann beleidigt sein. Wir machen manche Sachen einfach nur aus einem falschen Stolz heraus.
Nein, manchmal machen wir das ja auch recht lange,
wenn
du jetzt sagst, beleidigt sein. Also wir waren alle schon in verschiedenen Gemeinden, wir reden gar nicht jetzt von Bogenhofen hier, das ist auch wichtig für die Zuschauer zu hören. Ja. Ne? Ja. Aber es kann ja sein, dass da jemand so einen latenten Zorn hat auf andere Personen.
Mhm. Ja.
Oder dass man merkt, dass jemand nicht vergebungsbereit ist. Das sind das gefährliche Dinge? Wenn Jesus hier so drastisch über unsere Gedankenwelt spricht, habe ich den Eindruck, das ist super gefährlich. Ist und manche pflegen solche Gedanken schier Sabbat für Sabbat. Was ist denn da zu tun?
Ich denke schon, dass solche Gedanken sehr gefährlich sind. Ich meine, leider gibt es das auch. Du kannst nicht mit jedem Menschen ein Problem lösen. Manche Probleme sind einfach unlösbar, weil es vielleicht viel zu lange her ist in der Vergangenheit und jeder hat eine subjektive Wahrnehmung und die subjektive Wahrheit ist eine andere als die objektive und man kann viele Dinge nicht aufdröseln. Aber zu sagen, okay, Schwamm drüber, wir werden es nicht bis ins Detail klären, aber wir können miteinander umgehen, ich vergebe dir und wir bereinigen das Ganze. Diese Bereitschaft muss tatsächlich vorhanden sein. Wenn sie nicht vorhanden ist und ich aber immer noch einen verletzten Stolz, ich glaube, es gibt gar keinen richtigen, keinen ehrbaren Stolz, ja, in dem Sinne, sondern wenn ich meinen verletzten falschen Stolz hege und immer noch demjenigen gramm bin, weil er mich vielleicht, keine Ahnung, nicht gut genug begrüßt hat oder wie auch immer behandelt hat. Ich bin mir dessen nicht bewusst in dem Augenblick, glaube ich, dass ich mit meinem ewigen Leben spiele. Das ist nicht einfach nur, weißt du, und das Ding ist, es macht mein Zorn und meine Wut machen ja den anderen nicht kaputt. Es macht ja, es zerstört ja nur mich. Dem anderen tut es nichts. Manchmal weiß der andere ja gar nicht mal, dass ich auf ihn wütend, sauer oder was auch immer bin. Es zerstört mich, es zerstört meine Beziehung zu Jesus. Und sowas setzt meine Seligkeit aufs Spiel.
Ja, jetzt reden wir über Dinge, die irgendwie, so wie der Heinz vorher sagt, es ist ganz klar, dass das nicht richtig ist. Ne? Rabea hat einen Text gelesen aus Matthäus 6, Vers 2. Wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir hersagen lassen. Ich schwäche das ein bisschen ab. Ja. Ausposaune ist schon wieder so schlecht, aber vor dir hersagen lassen. Soll es nicht sein wie die Heuchler. Ein bisschen später kommen die Heuchler in Vers 5 vor. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in der Adventgemeinde stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich meine, was ist da jetzt schlecht? So jetzt ganz klar, dass du merkst, dass die Leute selber merken, eigentlich, was ich da tue, ist schlecht. Ich glaube, die merken das gar nicht.
oder?
Hat der Greifers nicht gemerkt, was er für ein Urteil will? Ich glaube schon, dass man das merkt. Das Dramatische ist doch, dass wir wissen, was wir tun, und wir tun es trotzdem.
Aber da steht ja in 6,1, hab Acht auf deine Frömmigkeit, dass du sie nicht übst vor den Leuten.
Ja, aber da ist dann immer für mich die Frage, wieso,
keine Scheinheiligkeit.
Wieso gebe ich jetzt die Almosen? Wieso kann ich denn niemanden mir in einem Briefumschlag einfach Geld zustecken? Wieso muss das jemand mitkriegen, dass ich das war? Wieso muss ich da mich irgendwie, wieso muss ich das drei Leuten anderen erzählen?
Reicht es schon, wenn ich es mitkriege und sage, das war jetzt gut von mir? Ich habe niemanden sehen lassen, dass ich hier 1.000 Euro reinlege. Habe ich meine Frömmigkeit hier irgendwie falsch für mich gemacht, oder ich habe es niemandem gezeigt?
Das ist nicht die Tat, das ist ja eine Frage der inneren Einstellung. Die also Tat an sich ist nicht das Hauptproblem hier, glaube ich.
Dann geht es doch um das, was ist da innen drin?
Ja, das glaube ich schon, ja.
Ja klar, was ist dein Beweggrund? Wieso willst du jemandem helfen? Mhm.
Ist das eigentlich das Thema von Matthäus 25, oder? Dass die, die Gutes tun, eigentlich das aus so einer natürlichen Haltung her tun, dass sie es nicht selber so bewerten. Mhm. Und die sind eigentlich Jesus am nächsten und die werden errettet. Ich habe kürzlich das Kapitel gelesen über das Vaterunser in dem Buch Gedanken vom Berg der Seligpreisung. Und da schreibt sie über das Vaterunser, gerade den Vers, den du gerade gelesen hast, im Vers 5, dass das eigentlich ein heidnischer Glaube war. Je länger das Gebet, umso größer die Segnungen oder der Mehrwert davon. Und deswegen sagt Jesus, nein, cut it short, also ein bisschen pragmatischer, ein bisschen kürzer. Und es geht nicht darum, viele Wörter zu machen. Und das, glaube ich, ist ein guter Gedanke, wenn wir merken, okay, das ist eigentlich ein gottloses Denken, ein heidnisches Denken, wenn ich viel mache, dass ich viel rausbekomme.
Das ist so doch ein bisschen durch meine Leistung, bei Gott zu sagen, lieber Gott, das war doch jetzt gut von mir. Ja, wir drücken das nie so aus, das ist mir völlig klar, weil das ja nicht schön ist, aber unser Herz ist ein trügerisches Ding. Ja. Und deswegen brauchen wir den Geist, ja. Okay, wir werden weitermachen. Hier gibt's einiges über das Gesetz zu lesen jetzt. Jetzt kommt das Gesetz hier hinein. Lesen wir mal Römer 3, Vers 20, Agnesa. 1. Johannes 3, Vers 4, weil du den Text ja schon genannt hast, darfst du ihn nochmal lesen. Ja. Und Heinz, Markus 12, Vers 29 bis 31, bitte. Okay.
Also Römer 3, Vers 20. Mhm. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Okay.
1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.
Ja.
Vers 29 in Markus 12. Jesus aber antwortete ihm, das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte, von allen deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer denn diese.
Ich habe eine einfache Frage jetzt, glaube ich. Was kann das Gesetz leisten und was kann es nicht? Ganz kurz so.
Kann uns zeigen, was Sünde ist?
Mhm.
Das ist wie ein Spiegel, sagen wir oft.
Okay, ja.
Es kann uns nicht zu besseren Menschen machen und es kann uns nicht erlösen. Erlösen tut uns das Blut.
Heinz, mit deinem Text zeigt es uns, was Sünde ist, das Gesetz?
Also wenn ich das mache, was da steht, dann ist die Sünde nicht da.
Sondern
die Nähe zu Gott ist da.
Okay.
Ich glaube, dass das Gesetz eine Verheißung ist. Wir haben halt das Problem mit unseren Übersetzungen, die so immer im Imperativ kommen. Mhm. Ja. Aber im Prinzip, diese imperativische Struktur ist ja im Original so nicht gegeben. Das heißt, im Grunde genommen ist es eine Verheißung, die mir zeigt, was Gott aus mir machen will. Aber das geschieht ja nur, wenn ich in dieser Verbindung mit Gott lebe. Wenn ich in Verbindung mit Gott lebe, dann macht er mich zu den Dingen, die da beschrieben sind. Oder du kannst auch die 10 Gebote nehmen. Wenn ich in Verbindung mit Gott lebe, macht er mich zu dem, was die 10 Gebote sagen, was ein gutes Leben ist. Und wenn ich nicht mit Gott in Verbindung bin, dann wird sich diese Verheißung nicht erfüllen. Aber sie steht trotzdem da als ein Spiegel dessen, was Gott haben will. Das heißt, wie das Gesetz mich dann beurteilt, ist davon abhängig, ob ich mit Gott in Verbindung bin.
Also ich fasse nochmal in meinen Worten, höre ich jetzt raus, das Gesetz hat die Aufgabe, mich in die Beziehung zu Gott und in die Beziehung zum Mitmenschen zu bringen.
Weil,
in einer Liebesbeziehung.
Weil es mir sagt, was Gott haben möchte und mir klar wird, das ist das, was Ellen White gerade in diesen Kapiteln, wo sie über den Sinai redet und die Gesetzesfindung, da sagt sie doch, die hätten überlegen sollen, dass das ja eigentlich gar nicht geht. Was machen sie? Sie sagen alles, was der Herr sagt, wollen wir tun und verstehen nicht, dass sie es gar nicht können, sondern dass sie mit ihm in Verbindung sein müssen. Darüber hätten sie nachdenken sollen. Aber weil sie so waren, wie sie waren, eben nicht wirklich in die Tiefe denkend, haben sie das alles vergessen und haben ein goldenes Kalb gemacht. Es ist nicht dazu gekommen, nicht in diesem Bund, wo Mose hat ja dann die Steintafeln zerschlagen. Es ist nicht dazu gekommen, weil sie sich die Frage, wie wir das überhaupt wirklich umsetzen sollen, gar nicht gestellt haben. Sonst hätten sie ja merken müssen, das Gesetz, wie sagt das Paulus, ist ein Erzieher zu Christus hin. Wenn ich das Gesetz wirklich sehe.
In die Beziehung mit Christus.
In die Beziehung zu Christus. Weil das Gesetz ist für mich absolut verderblich, wenn ich nicht mit Jesus, wenn ich nicht mit Gott bin. Das heißt, wie er sagt, das Gesetz ist ein Erzieher zu Christus hin.
Ja, wie kommt es jetzt, dass man den Eindruck hat, ich setze das jetzt voraus, vielleicht widerspreche ich mir ganz einfach, aber wie kommt es, dass man den Eindruck hat, dass viele Leute, wenn sie Gesetz hören, das gar nicht denken? Sie denken nicht an Schutz, an Kern der Beziehung, an Liebe, sondern wenn sie Gesetz hören, fühlen sie sich unwohl.
Ja, weil ganz oft Liebe und Gesetz auseinander dividiert wird gegenübergestellt und das muss zusammen.
Und weil sie im Leistungsgedanken bleiben. Sie denken, das Gesetz ist eine Forderung, die wir erfüllen müssen und dann passt alles.
Ja.
Und genau das geht ja aber nicht.
Wenn wir das Wort Gesetz durch Regel ersetzen, glaube ich, tun wir uns ein bisschen einfacher, das zu verstehen. Wenn ich mein Kind liebe, setze ich meinem Kind Regeln und Grenzen. Nicht, weil ich das knechten will, nicht, weil ich das bevormunden will, nicht, weil ich meinem Kind schaden will, sondern weil ich es liebe. Würde ich es nicht lieben, würde ich ihm keine Grenzen setzen. Dann wäre es mir egal. Und so ist es mit Gott. Gott liebt uns und aus Liebe zu uns hat er dieses Gesetz gegeben, weil es seinen Charakter widerspiegelt. Und das Gesetz, wenn wir das befolgen, das ist ein Schutzraum für uns. Keinem würde es von uns schlecht gehen, wenn wir Gottes Gesetz befolgen.
Nur nach der Bergpredigt können wir es nicht. Das ist jetzt das Problem.
Ah, da kommt mein nächster Text. 1. Johannes 5, Vers 3. Beides, den darfst du lesen.
Okay.
Nach der Bergpredigt können wir es nicht. Okay, das klingt gut.
Den hätte ich gleich gebracht.
Echt? Okay. Ja,
ich habe ihn schon aufgeschlagen.
Darfst du als erstes antworten, Rabea? Er weiß eh, was dort steht, aber lass ihn mal lesen.
In 5, 3 sind wir, ja. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer.
Also, wie kommt der Johannes auf die Idee zu sagen, seine Gebote sind nicht schwer? Warum empfinden es trotzdem manche Leute als Last und ich muss mich am Riemen reißen und damit es klappt und so? Rabea. Sie darf zuerst.
Die Bedingung ist, wenn ich Gott liebe, dann fallen mir die Gebote nicht schwer. Das ist wie in der Ehe, oder? Also wir sind alle verheiratet. Wenn mein Ehepartner sich was wünscht, fällt mir das nicht schwer, ihm den Wunsch zu erfüllen, weil ich liebe ihn. Oder nicht? Und wenn wir Gott nicht ganz, was du vorher gelesen hast, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Sein lieben, dann fällt es uns schwer, das zu halten. Ich habe einen tollen Vers gefunden, den möchte ich mit euch teilen. Der war nicht in Lektion. Psalm 130, Vers 4. Aber bei dir, da wird vorher die Frage gestellt, wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Mhm. Das finde ich einen tollen Vers, weil das Konzept von Gott fürchten, wenn man Psalm 119 studiert, ist ja nichts weiter als Gottes Gebote zu halten. Und das heißt, die Vergebung hat zur Folge, dass ich eigentlich das Opfer, das Gott gebracht hat, verstehe. Dadurch komme ich ihm näher, verstehe seine Liebe und dadurch fürchte ich ihn, quasi ich halte seine Gebote.
Und die halte ich, weil ich Jesus liebe, weil ich Gott liebe, weil ich diese Beziehung zu ihm haben möchte. Mm-mm.
Weil du die Beziehung hast, das ist halt ja, exklusiv.
Es ist wahrscheinlich ein Geben und Nehmen. Ne? Also es ist, du kannst das eine nicht ausschließen. Aber jetzt nehmen wir nochmal Matthäus 5-7 dazu. Hier geht's ja um die Gedanken, ja. Und nicht jetzt einfach nur um äußerliche Regeln oder Einhaltung von Geboten, die sich durch Taten zeigen. Das heißt also, Gott will, dass ich so denke, wie Beziehung zu Gott gefördert wird. Das ist ein göttliches Gesetz. Habe ich das richtig verstanden jetzt?
Gott will, dass...
Ich so denke, dass Beziehung zu Gott gefördert wird.
Ja.
Lass mal erstmal durchkauen, den Satz.
Das will er zweifellos. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich glaube, dass er das schafft. Weil wir das ja selber auch nicht wollen. Der natürliche
Gut,
Mensch.
Gut, ich weiß, Philipper 2, ne, ja. Der Herr schafft das Wollen und das Vollbringen.
Brief, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er vermag es auch nicht. Es muss also von Gott kommen, sowieso.
Gut. Ja.
Es muss von ihm kommen. Und die Frage ist, ob wir das aus dieser Beziehung heraus verstehen und wollen. Und alles, was wir denken, wir müssen es bringen, wird zweifellos dem Leistungsgedanken unterliegen und wird in die Irre führen. Und das ist das, was Paulus so radikal fordert auch, dass es eben nicht um Leistung gehen kann.
Eins bei dir höre ich raus, dass der Leistungsgedanke ist echt tief verwurzelt in den Menschen.
Das ist,
was uns Ablenkung und Versuchung bringt, Selbstdarstellung. Ja. Du hast von Selbstüberschätzung gesprochen, das alles irgendwie eigene Leistung.
Ja.
Und Gott befreit dich von dieser eigenen Leistung durch Jesus Christus. Total befreit er sich, weil du nichts von dem machen könntest. Und die Frage ist jetzt, das hast du vorher so irgendwie gesagt, wie lebst du jetzt, wenn du diese Vergebung erlebt hast? Und nicht nur, wie lebst du, sondern wie denkst du?
Ich meine, wenn wir uns kleine Kinder anschauen, ein Säugling, das weiß noch nichts davon, dass es sich was erarbeiten muss. Es wird bedingungslos von den Eltern geliebt und diesen Leistungsgedanken hat es noch gar nicht. Ich glaube manchmal, dass Jesus genau aus diesem Grund, weil die Kinder noch dieses Leistungsdenken nicht haben, wie wir Erwachsene, dass er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich, weil sie einfach so vertrauen und weil sie ihre Hilflosigkeit sich bewusst sind.
Da denke ich zwar anders über diesen Text, aber ich weiß, das ist eine gute Illustration. So, ihr Lieben, wir müssen zum Ende schon kommen. Ich weiß auch nicht, wo die Zeit geblieben ist, aber das ist schön, wenn man mit euch spricht, dann hat man das Gefühl, wir sind mittendrin. Also noch eine Frage für unsere Zuschauer. Die kann ich jetzt ja aussuchen von den vielen Fragen hier. Ne? Wenn das wirklich so ist, dass Jesus unser Denken, ich sage es mal so bewusst, gefangen nehmen will in sich. Ja? Er will unser Denken haben. Überlege dir doch, wie du in dieser Woche, in der du das jetzt gerade schaust, wie du in dieser Woche Gott deine Gedanken vorlegen kannst, um vielleicht, hast du jetzt etwas erkannt in deinem Denken, um genau das ihn in Angriff nehmen zu lassen. Dass du ihn bittest, Herr, hilf mir bei diesem Denken mehr beziehungsorientiert zu dir zu denken. Weniger Leistung, weniger andere Dinge, aber mehr so, wie du möchtest, dass ich Beziehung lebe. Ich danke euch für eure Mitarbeit und ich bitte Rabea, dass du mit uns noch betest zum Abschluss.
Lieber Vater im Himmel, wir haben über so ein basales und aber auch wichtiges und oft so missverstandenes Thema gesprochen. Und das Thema soll nicht abstrakt sein, soll nicht in unseren Sabbatschulgesprächen einfach nur mit richtigen Antworten gespickt sein, sondern wir wollen eigentlich, dass es uns durch Mark und Bein dringt, dass wir das, was wir heute auch geteilt haben, dass du unsere Gedanken haben willst, dass wir das erleben im Alltag, dass wir merken, wenn der Heilige Geist an unserem Herzen rüttelt und sagt, hör auf, dies oder jenes zu denken oder gib mir doch deine Gedanken ab, dass wir es zulassen und dass wir nicht so wie Simson einen Schritt in die falsche Richtung nach dem anderen tun, sondern dass wir vorher merken, dass wir falsch abgebogen sind. Herr, hilf uns ganz persönlich, hilf auch unseren Mitmenschen, hilf uns in unseren Ehen, in unseren Familien, in Freundschaften, dass wir ja auch mit unseren Gedanken reinbleiben und sie immer dir übergeben. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.